Susanna Finger, ich freue mich, dass wir sprechen können über ein Gedicht. Ich habe es ja Epos genannt oder habe es so als ein episches Sprechen empfunden, nämlich von Arjan Leka, das Auschwitz der Meere. Ich kam, das muss ich vielleicht im Vorfeld sagen, zu diesem Text, weil Hanna Mittelstädt ihn mir geschickt hat, und zwar auf eine Diskussion hin, die wir hatten, was episches Sprechen überhaupt angeht, was das denn ist. Denn es gibt ja im Moment Texte im Umlauf, möchte sie jetzt nicht genauer benennen, wo man sich fragt, okay, was ist eigentlich das Epische daran? Und dieser Text hat unmittelbar in mir einen Raum geöffnet, wo ich mich wirklich erinnert gefühlt habe an die großen alten Epen der Griechen. Und deswegen sprechen wir jetzt miteinander, denn du hast Arjan Leka, das Auschwitz der Meere, übersetzt und kennst ihn gut. Das heißt, du kennst auch den ganzen Kontext, in dem oder aus dem heraus das entstanden ist. Und da darfst du jetzt gerne ausholen.
Ja, also ich denke, dass es den Arjan sehr freuen wird, wenn er mit den alten Griechen in Verbindung gebracht wird. Ich denke, dass es eine richtige Verbindung ist. Denn er lebt am Meer und er ist auch ein echter Meeresmensch. Und ja, ich kenne ihn wirklich schon sehr lange. Ich habe nachgedacht in den letzten Tagen. Und wir kommen schon auf 25 Jahre seit unserem ersten Treffen. Das ist wirklich sehr lange.
Ja, das ist beeindruckend.
Ja, wir hatten dann längere Pausen dazwischen, wo die Verbindung etwas eingeschlafen war. Und seit 2016 sind wir aber wieder recht intensiv in Kontakt. Und im Zuge der Übersetzung seines Epos, seines Poems, schreiben wir uns jetzt jeden Abend. Und ich bin auch sehr froh über diese Kommunikation mit ihm, denn ich habe ihn sehr viel gefragt zu seinen Texten. Und das funktioniert nicht mit jedem und bei jedem Dichter.
Ja.
Und bei ihm glücklicherweise ja. Und er erklärt sehr gerne, sehr gut und er holt auch aus, so dass ich dann wirklich ein gutes Bild von ihm gewonnen habe, von seinem Schaffen, von ihm als Mensch und auch von seiner Einstellung.
Ja, magst du erst mal ein bisschen was über ihn, seinen Werdegang überhaupt erzählen, bevor wir dann zu diesem Text im Besonderen kommen?
Ja, gerne. Also Arjan ist jetzt vor ein paar Tagen, 19. Februar 55 geworden. Und ich bin wirklich berührt, dass ich ihn kennengelernt habe, als er 30 war. Wirklich unglaublich. Und es gibt mehrere Konstanten in seinem Leben. Also die eine Konstante ist, er wurde in Durres geboren. Das ist das antike Durazzo am Meer, an der Adria. Er ist dort aufgewachsen. Und das prägt ihn menschlich und künstlerisch. Er hat in Durres ein Musikgymnasium besucht und er ist ein ausgebildeter Flötist. Und die Musik spielt in seinem Werk auch eine sehr große Rolle. Die albanische Musik im Besonderen, die albanischen Gesänge im Süden, die Polyphonie. Also es gibt ganz, ganz viele musikalische Motive in seinem Werk. Und Arjan ist außerdem, dass er Gedichte schreibt und sehr schöne Essays, auch Albanologe, also Wissenschaftler. Er hat 2004 ein Lyrikfestival begründet, Poetica. Und er ist auch der Chefredakteur und Herausgeber der gleichnamigen Literaturzeitschrift. Und die Zeitschrift Poetica sowie auch das Kulturfestival, das ist eine Kontaktbörse, beides für natürlich in erster Reihe für die Schriftsteller vom Balkan, aus Südosteuropa. Da gibt es sehr, sehr viele Verbindungen und Berührungspunkte, aber auch aus dem Mittelmeerraum und darüber hinaus. Und Das hat vielleicht auch dazu geführt, da der Ariane Lecker so ein Netzwerker ist und ein Förderer von jüngeren und jungen Schriftstellern, dass er auch in ganz viele Sprachen übersetzt wurde. Also ins Englische, Deutsche, Polnische, Französische, Spanische, Portugiesische, ins Rumänische, Bulgarische, ins Italienische, dann die Sprachen der Nachbarn, ins Mazedonische, Serbische und Kroatische. Und sein Poem, das Auschwitz der Meere, wurde mittlerweile auch schon ins Französische übersetzt und jetzt vor kurzem auch ins Kroatische.
Das ist ja auch sehr beeindruckend, ne? Also, weil ich bin ihm jetzt das erste Mal begegnet, beziehungsweise einem seiner Werke, und das war für mich eine Neuentdeckung. Und wenn man dann so hineingeht, wie wir das jetzt gerade tun, entdeckt man, dass da schon ein ganzes Netzwerk drumherum entstanden ist.
Ja, also der Ariane ist wirklich jemand, der, das ist so ein Kommunikationsmensch. Und er sagt auch, das hat was auch mit seiner Herkunft aus Durs zu tun. Er sagt, die Menschen, die am Meer aufgewachsen sind, seien Individualisten, schätzen andere Individualisten, also Menschen, die einen eigenen Kopf haben, ja, die selbstständig denken und handeln. Und er schätzt eben die Zusammenarbeit auf der ganz persönlichen Ebene. Also er geht mit ganz offenen Augen durch die Welt. Wir haben einmal so eine Diskussion gehabt darüber, dass es in Albanien so jetzt ganz, ganz vereinfacht gesagt zwei Grundtypen gibt. Das sind die Menschen aus den Bergen und die Menschen vom Meer. Und die Menschen aus den Bergen, die brauchen ganz andere Lebensstrategien, traditionell, um zu überleben. Und da zählt dann die Gruppe, die Gemeinschaft. Man ist ein Mitglied in der Gemeinschaft. Alleine kann man gar nicht überleben. Und das führt dann auch dazu, dass man sich immer auf andere verlassen kann. Aber man muss für die anderen auch immer da sein. Und man muss sich dann auch in die Gruppenregeln fügen. Und die sind immer noch, auch zu dieser Zeit, sehr traditionell. Also da muss dann das Individuum doch einiges an Selbstbestimmung abgeben. Anders die Menschen vom Meer, die haben gelernt, dass sie auch alleine etwas können und etwas bewirken. Und deswegen auch der Zugang dann zur Welt und zu den anderen Menschen, die sie dann immer als Einzelne wahrnehmen. Ja, und das Offene. Also der Ariane hat zwar sozusagen hinter seinem Rücken die albanischen Berge, aber der Blick aus Durres, der geht aufs Meer. Und das Meer, das sind alle Anrainerländer. Und zwar nicht nur heute, das ist die ganze Geschichte, das ist die ganze Kultur der mediterranen Welt. Und das ist etwas so Inspirierendes und Begeisterndes. Und ja, das erlebt man alles bei dem Ariane Lecker. Deswegen ist auch die Zusammenarbeit immer so, so angenehm.
Und dieser offene, weite Blick hat ihm eben auch dieses ganze Unglück, was sich im Moment abspielt auf dem Mittelmeer, und ja auch eine unglaubliche Tiefe. Also das klingt jetzt so merkwürdig, weil das die Tiefe des Meeres auch, wo eben die er ja auch beschreibt, was da passiert, aber auch diese ganze Vielschichtigkeit, ne? Du hast ja die Geschichte schon angesprochen und dann diese vielen unterschiedlichen Kulturen, die da angrenzen und die jetzt aufgefordert sind, eigentlich sich zusammenzutun und zu helfen, wo es nötig ist, und zu verstehen, dass es auch im Großen und Ganzen nicht nur in den Bergen um eine Gemeinschaftlichkeit geht. Also grundsätzlich, aber besonders in der Not, und dass das irgendwo im Moment ja nicht funktioniert. Und dann sind wir beim Auschwitz der Meere, denke ich, gelandet.
Ja, wir sind auch nicht uninformiert. Also wir wissen eigentlich auch sehr viel. Aber ich denke, dass das Erleben dieser Tragödien ist bei Ariane noch viel stärker und wahrscheinlich auch bei allen Menschen, die dafür empfänglich sind in den Anrainerstaaten, weil das spielt sich ja vor der eigenen Haustür ab. Man hört es ständig in den Medien, man liest es, man sieht es. Es ist wirklich ganz nah. Und ich denke, das macht den Unterschied des Erlebnisses aus. Und deswegen wirken seine Gedichte auch viel intensiver und viel aufrüttelnder und viel leidender als das, was man bei uns aus der Entfernung liest, als nüchterne, sachliche Berichte. Und er erlebt das aus dem Mare Nostrum, aus dem Verbindenden, aus dem bereichernden, inspirierenden Meer ein Massengrab wird. Und dass das Meer nicht offen ist, sondern dass das Meer eine Grenze darstellt, für viele eine unüberwindbare Grenze, und dass die Hürden auch noch erhöht werden. Es hat sich ja, Gott sei Dank, in den letzten Jahren viel, viel getan zur Rettung der Flüchtlinge. Es sind auch viele Deutsche dabei, viele Mitteleuropäer. Die Menschen ertrinken nicht einfach so im Meer, unbemerkt. Sie ertrinken auch nicht mehr im Meer, weil sie von irgendwelchen Grenzbooten regelrecht daran gehindert werden, in einen sicheren Hafen zu kommen. Also wir sind schon weiter als vor vielen Jahren. 1997, als es zu der ersten schlimmen Katastrophe gab mit albanischen Flüchtlingen. Aber es ist eine Sphäre der verschiedenen Interessen. Man kann mit der Flucht gute Geschäfte machen. Und es sind immer noch sehr viele gewissenlose Geschäftemacher dabei, die das Geld kassieren und die Menschen in die Lebensgefahr schicken. Und es gibt immer noch sehr viele Politiker, die die Augen davor verschließen, weil sie mit den Geschäftsleuten, die reich geworden sind, mit dem Unglück der Flüchtlinge ein- und ausgehen. Also es sind viele miteinander verflochtene Interessen, die dazu führen, dass die Lage sich sehr langsam ändert. Und Ariane Lecker sieht es als seine Aufgabe an, als Bürger, als Mensch, das Gewissen und das Bewusstsein der Menschen immer wieder aufzurütteln, keine Ruhe zu geben. Und das macht er mit seinen Mitteln als Künstler. Und es sind sehr starke Bilder, die in seinen Gedichten vorkommen. Es entsteht eine ganz eigene Welt vor den Augen der Leser. Und wenn man diese Gedichte gelesen hat, denke ich, wird man doch ein anderer Mensch. Also diese Gedichte gehen an einem nicht spurlos vorbei. Es ist eine große und starke Kunst.
Und das ist eben Kunst in dem Sinne, dass es, wie du sagst, aufrüttelt, gleichzeitig so eine Art Katharsis irgendwo auch darstellt und Bilder schafft, die sich einem so, ob man es will oder nicht, fast, ich meine, sonst hört man auf zu lesen, wenn man es nicht will, anverwandeln. Aber ja, eine Verwandlung, eine Transformation gleichzeitig machen. Es sind ja nicht einfach anprangernde Texte, sondern, also es ist ein bisschen schwer, das immer zu beschreiben, aber es ist eben das Epische ja darin auch, dass es einen ganz großen Raum aufmacht, der eigentlich diesem Unglück, also das nicht beruhigt, aber diesem Unglück dann doch auch wieder eine Größe gibt. Das klingt jetzt merkwürdig, weil das nicht als Verherrlichung natürlich gemeint ist, ganz im Gegenteil, sondern vielleicht erstmal die Dimension auch zeigt und es aus so dem Tagesgeschehen, also dem unglücklichen Tagesgeschehen herausholt. Verstehst du, was ich meine?
Also das, ja, das ist
was,
richtig.
Was da gerade so daran so wichtig ist und was, weshalb einen das ja auch so packt, weil es wird noch deutlicher gezeigt, als man es mit realistischen Hinweisen oder Beschreibungen sagen könnte. Es ist realistischer als realistisch, weil es in einem anderen Raum gezeigt wird und eben durch diese lyrische, epische Sprache noch viel stärker wird und reicher wird irgendwie. Dadurch kriegt es aber gleichzeitig eine andere Dimension, das meine ich.
Ja, Ariane Lecker ist sich dessen auch ganz bewusst. Und zwar am Anfang dieses Poems ist ein Zeitungstext, ein recht schlechter Zeitungstext. Und am Ende des Epos ist auch ein Zeitungstext, auch ein ganz nüchterner und nicht besonders gut geschriebener. Und er kontrastiert ganz bewusst die Sprache der Zeitungen, der Tagespresse, die Sprache der schwarzen Chronik im Fernsehen mit seinen Texten. Und dadurch gewinnen seine Texte noch mehr an Kraft, weil man sich des Unterschiedes noch stärker bewusst wird. Was Ariane Lecker auch noch macht in seinen Texten, ist die Trauerarbeit. Das klingt jetzt auch so ein bisschen nach einem Begriff.
Klingt ein bisschen therapeutisch, aber ist nicht so gemeint. Therapeutisch. Im guten Sinne von Therapie.
Ist es auch, ja. Das ist eben auch ein Teil der Katharsis.
Ja.
Das Trauern in Südosteuropa hat einen ganz anderen Stellenwert als in Mitteleuropa. In Mitteleuropa mag es früher auch so gewesen sein, es ist zum allergrößten Teil verloren gegangen, aus vielen Gründen. Aber in Albanien zum Beispiel kann man noch wirklich aus voller Seele trauern. Das wirkt auf uns manchmal sehr befremdend, aber nicht nur, dass es den Trauernden hilft, es ist eine Ehrung der Toten gleichzeitig. Also es erhöht auch die Toten. Sie sind nicht einfach tot und weg, sondern sie bekommen eine, ja, eigentlich eine künstlerische Erhöhung. Und sei es noch so ritualisiert in den traditionellen Gebieten in Albanien, es ist wichtig, dass die Menschen diesen Dienst, da wird ihnen ein Dienst erwiesen, dass sie das bekommen. Das ist, ja, mir fällt jetzt kein richtiges Wort ein, das ist keine Verherrlichung, aber es ist etwas, was der Mensch dann zum Schluss bekommt. Für sein Leben, für sich selbst. Und das ist keine einmalige Sache, sondern die Trauer ist etwas ganz Langes und auch Wiederkehrendes. Und die Gedichte von ihm in diesem Poem, das sind Trauergedichte. Er wendet sich den vielen, auch namenlosen Toten zu, vielen vermissten, verschwundenen, von denen es keine Spur mehr gibt, die irgendwo da am Meeresgrund liegen, und er erschafft neue Reiche mit einem eigenen Leben. Also er versetzt sich in diese Seelen hinein, in die Seelen der Ertrunkenen und schafft damit eigentlich einen, wenn man so will, einen Himmel unter den Himmel.
Sehr schön gesagt, Susanna. Also wirklich so sehr berührend gesagt. Ich finde es sehr spannend, was du gerade über diese Trauerrituale gesagt hast, weil definitiv gibt es ja Rituale, die den Menschen als Körperwesen mit der Seele oder der geistigen oder seelischen Welt verbinden, also über dieses Leben hinaus. Also diese Rituale sind ja in Mitteleuropa also fast ganz verloren gegangen. Und ich finde es sehr, sehr spannend, wenn man in manchen Kulturen, die ein bisschen mehr am Rand sind, Spuren davon findet und auch sieht, wie wahnsinnig wichtig das ist. Also ganz bewusst eben gerade in der Fassung von einer vorgeschriebenen Form, die dann gefüllt wird, die einfach dann da ist für bestimmte Fälle im Leben, also so Extremsituationen im Leben wie Tod, sicherlich auch am anderen Ende Geburt, Krankheit und dann sicherlich auch Momente wie Hochzeiten oder dergleichen, also so entscheidende Momente, dass es da so feste Formen gibt, die zur Verfügung stehen, um das nicht nur zu ehren und zu feiern, sondern speziell jetzt am Anfang und am Ende des Lebens auch die Seele in das andere Reich zu begleiten. Und ich hatte beim Lesen von Das Auschwitz der Meere, von diesem großen Trauergesang, wie du jetzt ja eigentlich auch nochmal gesagt hast, auch so das Gefühl, da werden die vielen auch großteils ja unbekannten Seelen nochmal begleitet. Also sie bekommen eben genau dieses Ritual, was fehlt, wenn jemand einfach so verschwindet, ohne dass das überhaupt sogar vielleicht jemand weiß oder jemand erfährt, der ihn gekannt hat.
Ja, es ist der Abschied.
Ja.
Für die Menschen, die keinen Abschied nehmen konnten. Ja, also du hast sehr, sehr schön ausgedrückt, dass es eine Begleitung ist. Die Elemente spielen für Arian eine große Rolle in seiner Poesie, also das Wasser, das Meer. Und das Wasser, das ist sowohl unten als auch oben. Also es gibt diese Verbindung zwischen dem Himmel, weil das Wasser vom Himmel fällt. Und dann gibt es das Wasser sozusagen, was den Himmel anschaut. Und sie haben die gleiche Farbe. Sie sind miteinander durch das Wasser verbunden. Und dann ist die Erde. Und die Erde, ja, die steht so dazwischen. Sie verliert ihr Leben an das Meer, die Menschen.
Ja, ich meine, das ist ja nicht von weit her auch, dass jeder mittlerweile weiß, dass das Wasser ja nicht nur mythologisch, sondern auch wissenschaftlich das Urelement des Lebens eigentlich ist. Das Leben kommt aus dem Wasser und dann in dem Sinne kehrt es wieder dahin zurück letztlich.
Ja, das Böse, was in den Gedichten zum Ausdruck kommt, was Arian so empört, das ist eben, dass diese Menschen, die wollten ja nicht sterben.
Ja, klar. Ja. Nee, die wollten leben und sind deswegen aufgebrochen, genau, damit sie leben.
Ja, genau. Also dieses Verbrechen, was da stattfindet auf dem Meer, dass die Menschen wirklich sehenden Auges in die Lebensgefahr geschickt werden und dass sie sich auf dessen auch nicht bewusst sind oder dass sie so verzweifelt sind, dass sie das in Kauf nehmen und dass sie sich einfach darauf verlassen, dass sie Glück haben werden. Das ist etwas, was der Arian betrauert, was er aber auch empörend findet. Also das ist dann auch seine Haltung als eines heutigen Menschen, der deswegen auch dieses Poem das Auschwitz der Meere genannt hat. Wir haben miteinander darüber auch lange diskutiert.
Ja, ich wollte dich auch darauf ansprechen, ja. Auf den Titel, der ja auch ein bisschen schwierig ist.
Also ich habe diesen Titel nicht gleich akzeptiert, weil Auschwitz mit nichts vergleichbar ist. Auschwitz ist so absolut, dass ich große Schwierigkeiten hatte mit seiner Titelgebung. Und,
also das ist genau übersetzt sozusagen aus dem Albanischen. Manchmal findet man einen Paralleltitel in der anderen Sprache, wenn man übersetzt. Aber das ist auch im Albanischen, also es entspricht dem albanischen Titel.
Das entspricht dem albanischen Titel. Also ich habe mir wirklich sehr, sehr schwer getan mit diesem Titel, mit einer deutschen Übersetzung. Ich muss dann aber einsehen, dass er sich in einem anderen Kulturraum bewegt und dass ich das akzeptieren muss, dass sein Blick von außen ein anderer ist als unser Blick hier in Deutschland.
Ja.
Also das war das eine, wo ich dachte, ich bewege mich zwischen zwei Kulturen, zwischen zwei Kulturräumen und ich kann mir sozusagen meinen Kulturraum nicht eins zu eins überstülpen. Also er hat das zur Kenntnis genommen, was ich ihm erklärt habe, aus deutscher Sicht. Er hat aber auch gesagt, dass er genau mit diesem Titel auch aufrütteln will. Natürlich ist es etwas anderes. Auschwitz war ein industrieller, organisierter, systematischer Mord. Das alles kann man nicht behaupten über die Flüchtlinge, über die Menschenschlepper, über die Schmuggler auf dem Mittelmeer. Das wäre grundfalsch. Aber worauf Arian aufmerksam machen will, ist, dass es eine große Gleichgültigkeit gibt und dass es auch viel Böses gibt. Es gibt genügend Menschen, die von diesen Toten wissen und denen es nichts ausmacht. Also es ist auch sehr viel Böses im Spiel, als ob die Flüchtlinge eben nicht wichtig genug wären.
Ja.
Weil sie arm sind, weil sie für die Politik oder für die Wirtschaft keine Rolle spielen. Sie fallen nicht ins Gewicht. Und dieses in Kauf nehmen, das empört den Arian sehr. Es ist ja auch sehr viel Organisation dabei. Also die Flüchtlinge bewegen sich da in sehr wohl organisierten Netzwerken von Menschen, die Geld kassieren, die Wasserfahrzeuge zur Verfügung stellen, die irgendjemanden ans Steuer stellen, der die Flüchtlinge dann übers Meer bringen soll. Es gibt ja Werber, die den Flüchtlingen sonst was versprechen und sie regelrecht systematisch anlocken. Und darauf will Arian Lecker aufmerksam machen. Und dafür fehlt noch ein Wort, um das in ein Schreckenswort zusammenzufassen. Und deswegen denke ich, hat er das Wort das Auschwitz der Meere gewählt. Und das ist meine Erklärung dafür. Und so konnte ich das dann auch nach mehreren Gesprächen mit ihm auch für die deutsche Übersetzung akzeptieren, obwohl ich sehr wohl weiß, wo die Mängel dieses Titels liegen.
Ich würde sagen, es ist dann eine Provokation letztlich, weil das ist ja völlig klar, dass da sofort Diskussionen entstehen und möglicherweise auch empörende Reaktionen zu erwarten sind, wenn man den Titel liest. Die meisten werden sagen, ja, aber das kann man doch nicht sagen. Es kann ja sein, dass das alles ganz schrecklich ist, aber mit Auschwitz kann man das nicht vergleichen. Das hast du ja vorhin auch schon alles gesagt. Also insofern empfinde ich diesen Titel ein bisschen als eine Provokation oder wie du sagst, so ein Inbegriff von Schrecken, der provoziert und der mit einem Satz klar macht, hier passiert etwas Entsetzliches.
Ja, ich wollte genau die Provokation vermeiden. Ja. Das ist es mir nicht wert, zum einen. Ich will nicht unnötig provozieren. Und dann auch nicht mit so einem Thema. Also Auschwitz ist einfach zu, ja, übersteigt einfach unsere Vorstellung, unser Empfinden, dass da geht man einfach nicht dran. Genau das konnte ich Arian nicht so vermitteln. Und da habe ich gemerkt, wo da die Grenzen sind, dass man das Deutsche eben nicht so verständlich machen kann nach außen.
Ja, ja.
Draußen geht man mit dem Wort Auschwitz etwas anders um. Nicht so wie wir hier in Deutschland. Und also mir war dieser Ort gar nicht so recht. Ich bin schon sehr dafür, dass Arian da ein starkes Signal setzt. Und es ist eben die Sprachlosigkeit. Wir haben ein Wort dafür, was in Auschwitz mit den Menschen passiert ist. Aber wir haben noch kein Wort dafür, was auf den Meeren passiert. Aber das heißt nicht, dass es harmlos ist, weil wir kein Wort dafür haben, das nicht wichtig, für wichtig genug erachten sollen. Also mir ist es ganz bewusst, dass dieser Titel eben schon eine Grenze erreicht.
Ja, und vor allem, er benennt ja, mir fiel gerade auf, als ich dir so zuhörte, dass man so ein zerstreutes, ja nicht mal Bild, sondern zerstreutes, verstreutes Bewusstsein davon hat. Dadurch, dass es über Jahre immer wieder mal Meldungen gibt, dann gibt es mal keine oder man hört nichts davon, weil man ja nicht ständig alle Nachrichten von allem auch hört, sondern es kommt immer darauf an, was dann wie weit in den Nachrichten hochgepusht wird. Das ist ja eine Selektion, die da stattfindet. Und dann hat das so was Zerstreutes. Hier mal ein Boot, dann hier mal und hier mal ein Unglück und da mal. Und das, was dieses Gedicht, dieses Poem macht, ist, dass es das ja alles zusammenfasst zu einem großen Schrecken, zu einem großen ganzen Schrecken, der noch lange nicht zu Ende ist.
Ja, also das ist genau das, was Ariane bewegt. Er sagt, erschreckt euch. Bei unserer Diskussion über den Titel hat dann Ariane auch ins Feld geführt, dass dieses Poem auch im Französischen das Auschwitz der Meere heißt, auch im Kroatischen. Also für ihn war das etwas Unverständliches, dass ich da so große Bedenken habe. Also für mich ist es noch nicht gelöst, muss ich sagen. Ich habe den Titel genommen, weil er sich das so gewünscht hat, weil er möchte, dass dieses Poem in verschiedenen Sprachen unter einem Titel erkennbar wird. Aber es ist immer noch eine offene Frage für mich, ob das so richtig ist, ob das so bleiben kann und ob man die Wirkung, die er mit seinem Poem erzielen kann, auch mit einem anderen adäquaten Titel erzielt.
Nun geht es ja weiter. Es gibt ja nicht nur den Titel, sondern das Poem ist ja dann eingeteilt in Baracke 1, 2 und so weiter. Also Baracke 1, die Adria, und so geht es weiter. Also er führt dieses Bild ja weiter aus.
Ja, es sind 8 Baracken in seinem Zyklus, die Adria, die Küste von Lampedusa, das Ägäische Meer, die tunesische Küste, das Tyrrhenische Meer, die spanische Küste, das Ionische Meer, die libysche Küste. Und damit will er auch darauf aufmerksam machen, das ist kein rein albanisches Problem. Es geht ja nicht nur um die albanischen Flüchtlinge. Es sind ja viele, die aus Albanien geflohen sind. Aber es ist ja ein ganz großes Problem. Und die Flüchtenden, die kommen von ganz weit her an das Mittelmeer. Und es spielt sich fast überall fast das Gleiche ab und es geht immer weiter.
Ja, ich bin sehr froh, dass wir das Poem ganz auch einsprechen haben können. Du sprichst es selber und ich war froh, dass du das auch machen wolltest, dass du bereit dazu warst, denn du kennst das so gut wie kein anderer im deutschsprachigen Gebiet natürlich, ne? Weil du dich da so durchgearbeitet hattest. Also, weil ich finde, das Entscheidende ist dann, dass wir das hören können, was wir in der Sendung, in der dieses Gespräch mit dir gebracht wird, ja, ganz tun. Und ich würde dann ganz gerne dich noch fragen, wie das Übersetzen aus dem Albanischen ins Deutsche ist, weil ich habe zum Beispiel jetzt noch nicht mal wirklich eine Hörvorstellung von dem Albanischen. Vielleicht wäre es sogar ganz schön, du würdest ein paar Sätze mal auf Albanisch sagen oder noch lesen, vielleicht einlesen, vielleicht nicht jetzt, damit man weiß, wie sich das anhört. Vielleicht gibt es auch eine Lesung von Arian, also nur ein paar Zeilen, weil man es ja im Deutschen nicht versteht. Also wie klingt das anders? Was sind die Schwierigkeiten oder auch die Herausforderungen, einen solchen Text aus dem Albanischen ins Deutsche zu übertragen?
Ja, also das Albanisch klingt sehr schön, sehr weich, sehr melodiös und die Schwierigkeiten, die liegen zum Beispiel bei Arian in diesem ganz konkreten Fall für mich darin, dass er eine ganz breite Sprachpalette bedient. Und er ist ja Albanologe, wie schon gesagt. Und er streut in seine Texte Zitate aus der altalbanischen Schriftsprache aus dem 16. Jahrhundert. Er wechselt zwischen den Mundarten des Nordens und des Südens. Und er hat natürlich als Dichter auch seine ganz eigene Sprache. Und ich musste dann einfach oft fragen, weil sein Register so weit ist. Aber man kommt dann schon zusammen. Also als Übersetzer lernt man dann ja auch sehr viel von seinem Autor und man läuft dann irgendwann im gleichen Sprachrhythmus mit. Also das ist dann das Schöne, wo man dann miteinander harmoniert.
Ja.
Und er hat es mir wirklich auch sehr leicht gemacht, weil er wirklich sehr geduldig alles beantwortet hat, die ganzen Hintergründe und seine Wortwahl und eben diese ganzen verschiedenen stilistischen Ebenen, von denen seine Gedichte durchsetzt sind. Das Schwierige beim Übersetzen aus dem Albanischen ist oft, dass die albanische Literatursprache im Wesentlichen südalbanisch geprägt ist. Aber es gibt eine starke Gegenwartsliteratur, die einen nordalbanischen Charakter hat. Und das ist dann auch eine etwas andere Grammatik und ein anderer Wortschatz und eine andere Aussprache. Also das ist dann so, als ob man in Deutschland Friesisch gelernt hätte. Und man muss dann aber aus dem Bayerischen übersetzen.
Okay, ja. Ja, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wenn man dieser Sprache völlig fremd ist, wie das der Fall der meisten Hörerinnen ja auch sein wird dann. Ja,
ja, also es ist ein kleiner Raum, aber die Sprachunterschiede können schon gewaltig sein. Aber man lernt das mit der Zeit. Und das ist dann auch schön, wenn man dann sich in so unterschiedlichen Sprachräumen bewegen kann.
Ja, man spürt das irgendwo natürlich indirekt, weil ich das hätte ich jetzt so nicht raten können oder sagen können, aber man spürt eben die Reichhaltigkeit dieses Textes und die Vielschichtigkeit und Vieldimensionalität, das habe ich eingangs schon gesagt. Man merkt, da ist unheimlich viel drin.
Ja, ich war Arjan sehr dankbar, dass ich ihm auch ganz, ganz dumme Fragen stellen konnte. Und das waren die Fragen, die sich am meisten gelohnt haben.
Ja, das ist oft so mit dummen Fragen, Susanna. Die dummen Fragen, die man sich kaum zu stellen traut, sind oft die, die am weitesten führen. Ja,
ja, denn wenn mir etwas merkwürdig vorkam, ich habe mich einfach getraut zu fragen. Und da hat er mir dann eine Tür aufgemacht und hat mich dann in ganz andere Zimmer geführt. Weil seine Poesie ist sozusagen ein Empfangszimmer. Aber aus diesem Zimmer gehen ganz, ganz viele Türen in ganz andere, weite Räume hinein. Und das sind so Echos, das sind so Assonanzen, Dissonanzen. Also das ist ein Raum, wo man ganz verschiedene Stimmen wahrnimmt, wenn man zuhört, wenn man sie bemerkt. Also ich habe gestaunt, wie reich der Hintergrund ist, der sich dann sozusagen unter der Oberfläche verbirgt. Also unter der Meeresoberfläche seiner Gedichte kommt noch ganz, ganz viel von der albanischen Literatur. Und ich bin da ein bisschen eingetaucht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die ganze Tiefe kenne. Also das ist die Herausforderung, das ist das Schwere, aber das ist auch das Schöne, weil man dabei sehr, sehr viel lernt, auch für sich selbst.
Ja, die Kunst des Übersetzens ist ja bekannt als ein Mitschaffen, Neuschaffen. Neuschaffen, indem man mit dem anderen sozusagen in die Räume reingeht, die er aufgemacht hat, aber dann eigentlich was Neu oder was Paralleles schafft. Und im Falle von Poesie, in diesem Falle diesem epischen Sprechen eben nochmal ganz besonders.
Für mich war das auch eine schöne Erfahrung, die Gedichte laut zu lesen.
Hast du das erste Mal gemacht jetzt für das Einsprechen?
Ja, ja. Also ich habe das früher immer mal gemacht. Das ist eine sehr gute Methode. Und jetzt habe ich diese 8 Gedichte das erste Mal laut für mich vorgelesen. Und zu meinem großen Erstaunen hat nicht alles funktioniert. Also ich habe dann ein bisschen geändert.
Ah, das ist interessant. Ja, weil das ist Musik. Ne? Man hört ja, dass es unglaublich musikalisch ist. Ich meine, episches Sprechen oder Poeme, Lyrik ist ja immer was Musikalisches. Aber ja, es ist ja spannend, dass du da jetzt auch nochmal drauf gekommen bist durch diese Gelegenheit. Es war jetzt einfach eine Gelegenheit, das auszuprobieren.
Das hat sich wirklich sehr gelohnt. Ich dachte bei manchen Zeilen, oh Gott, das kann man doch nicht sprechen.
Ja.
Habe ich dann umgestellt. Ich habe sogar ein bisschen was weggestrichen, was zu viel war. Und ich mache sehr sparsam davon Gebrauch, weil das Übersetzen, das ist auch ein Vertrauensverhältnis. Also ich trage die große Verantwortung dafür, dass das gute Gedicht von Arjan auch in meiner Übersetzung gut wird und dass ich dadurch Unkenntnis, ja, durch taube Ohren keinen Schaden dem Gedicht zufüge. Aber es war wirklich ein schönes Erlebnis zu merken, so fließt es dann noch besser im Sprechen. Und wie du gesagt hast, das sind Gedichte, die sollen und wollen gesprochen werden.
Susanna, dann können wir ja nur hoffen, dass sobald das wieder möglich sein wird, es dann auch Lesungen dazu gibt. Kannst du ja dann gleich schon mal übernehmen, weil du hast es ja schon einstudiert oder hast angefangen, daran zu arbeiten. Ne? Und vielleicht, mir kam die Idee, als du vorhin nochmal sprachst über die musikalische Ausbildung von Arjan. Ich weiß ja nicht, welche Art von Musik er spielt, also auf seiner Flöte, ob er auch albanische, also traditionelle Musik spielt. Das wäre ja sehr schön, sich das zusammen vorzustellen.
Ja, also das weiß ich auch nicht. Ich könnte es mir vorstellen, dass er auch die traditionelle Musik spielt. Also ich habe ihn als klassischen Musiker kennengelernt. Aber da er wirklich eine große Begeisterung von der albanischen Polyphonie auch immer wieder in seinen Gedichten zeigt, denke ich, dass er da auch sehr gut beschlagen ist.
Ky kam, është parajs në nojore, pa pluhur, zhurma dhe baltë. Plajet me barë nuk janë kositur rende, enë pa gëzimi me ujtë të kripur kjo visore. Hy me rallë për grezmim. Para se të konvertohemi në të mbytur me dokumentet të rregullta dhe të mbytur klandestin, Ligji kërkon të avarim në kanë zgjyrën e lëkurës. Besimin të mbyllim në mosëndër dhe të nisë të aregjim në valani dhe lëkurën në trash. Jemi të mbytur, pa dallim, me shenja ndërkombëtare minoritetet të mbytur ish fundosur në detin tonë na urojnë amëshim dhe paqë. Nuk grindemi më për ngjyrën e syve. Por a mund të a them pas kësaj, se peshkatarët i nxorën sërish mbi ujë trupatan? Si mundem të them atyre se pas kaq vitesh punësimin në ndet, ku pozuam nudo si model për studentët e arteve, duhet të mbathim sërish këpucët dhe të veshim këmisha me jakët të bardha? Kthehemi. Zgjem atje. Ullin me trungu plantarna. Varka të përmbysur mbi breg, njerëz që lexojnë njoftimin se dëmshpërblimi për të mbyturit e tragjedisë fundit detare nuk do shpërndahet në filalet e postës, por vjen me zarf në shtëpi. Do gjim kullën e vërtimit në plazhin për nga unisëm, torën e qytetit harruar në mes të fushës, si dhe një fill me rimange për mes të cilit ushtar i bardhë bisedon në oficerin e zi. Pasaj shkurre me këmbë të prera, grera mbi rrushin e pjekur, tryezën bosh në mejhanën e lagjes ku gota me verën e derdhur harroj byzylykët e saj, kostumin e varur që pikon në tel, e shtratona i fosin e arka si tufa zambakësht të bardh, να κθέιν να στερέ, να φάλιν το γδιέρ. Τι είσαι παστιούρα δύερ. Κρέρ ρόνιος μη καύκ.
Ariane Lecker, das Auschwitz der Meere. Baracke 1, die Adria. Mit verschwitzten Schiffen kamen wir an. Einige gingen auf dem Wasser. Das Loch des Abgrunds bei Otranto, wohin wir geschleudert wurden, verschlossen sie mit Wolken. Dann gingen sie. Sie hatten uns hergebracht, wir kamen nicht von allein. Wir, bedeckt mit schwarzem Wasser, waren keine Zigeuner, auch keine Professoren im Dienst der tabuisierten Wahrheit. Wir waren keine Homosexuellen und auch keine Dissidenten, die mit der Kerze nach der Freiheit suchten. Wir waren arm. Arme mit blauen Augen, Arme mit schwarzen Augen, Nachtalgen für Haare, weißer Sand auf die Wimpern. Wir waren die Besten der Welt. Wir wurden auserwählt, weil wir den Atem lang anhalten konnten. Wir wurden untergetaucht, um den gesprungenen Meeresboden zu schweißen, aus dem die Angst herausströmt. Hör zu! Es wird nicht offen gesagt, aber nachts erzählen die Gesänge der Wale, dass wir, nachdem wir den Boden dieses Unterwasserbunkers berührt haben, zu Juden werden. Mehr weiß ich nicht. Unserem Gott wurden rostige Nägel in die Zunge geschlagen. Seine Lippen wurden zugenäht. Dies ist ein Lager, eingezäunt mit Schaumdraht. Während der Arbeit bauen wir in den mit Wellenmauern geschlossenen Lagerhallen unsere Körper auseinander. Aus den Gliedern stellen wir Teile für Lastwagen her. Aus den Augen stellen wir schwarz-weiße Filme her. Puder aus den Knochen, Medikamente aus Sperma, Eierstöcken und Knochenmark. Suchst du eine gute Markenseife? Wir haben Fett für Kerzen, die in den Kirchen und Tempeln nicht rußen. Aus unseren Tagen, die in der Gießerei geschmolzen wurden, gießt die Zeit Spiralen in Form von Blechnäpfen und Löffeln. Das frische Lagerbrot rösten wir in der Sonne. Der Abend kommt, er zieht uns Schlafanzüge an. Wir duschen, bevor wir zu Bett gehen. Feuchte Matratzen, die Bettwäsche Wasser. Der Mond lässt auf uns warme Lichtstrahlen nieder. Wir reiben uns kräftig mit schwarzen Sternen ein. Wir reinigen den schlechten Geruch unserer Namen. Du warst der neue Nagel, an dem das Bild des Ertrinkens aufgehängt wurde. Das weiße Steifleinen warst du. Ariane Lecker, das Auschwitz der Meere. Baracke 2, die Küste von Lampedusa. Ich wische mir die Füße ab, bevor ich auf das Blau trete, das vor dem Hafen wie ein schlecht gewebter Teppich liegt. Ich entkleide das Leben von Kragen. Ich liefere den Schmuck ab. Der Ring trennt sich vom Finger. Die Kette mit dem Anhänger trennt sich vom Hals. Ich öffne sorgfältig die Knöpfe der Inseln und stecke die Augen nach draußen für ein wenig Himmel. Bei meiner Rückkehr werde ich kontrolliert, ob ich unter der Haut Erinnerungen versteckt habe. Die erste Nacht im Lager. Das Dach war undicht. Wir reiten uns auf. Die Alten zur Seite, die Kinder extra, die Männer extra, die Frauen extra. Wir warteten, dass wir drankommen, mit dem Herzen in der Hand. Jemand hielt eine schöne Lunge wie einen Fächer. Ein anderer Nieren wie Magnolienblätter. Wiederum ein anderer ein paar so junge Zähne, dass er damit noch nicht einmal an den Fingerkuppen gekaut hatte. Eine Spongiosa, ein wenig gebrauchtes Pankreas, eine Hornhaut des Auges mit roten Flüssen, eine vom billigen Alkohol entzündete Leber. Wir warteten, bis auch der Kleinste unter den Ertrunkenen seine Organe für Transplantationen spendete. Der Kuss entfachte ein blaues Feuer unter dem Meer. Unsere Aortenklappen werden denen montiert, die im Kummer versinken. Aber trotzdem, im Verborgenen, still und illegal, trainieren wir täglich weiter, als ob wir ein Rettungstrupp wären. Wir bringen den ertrunkenen Kindern die Beatmung bei. Weißer Mund auf schwarzen Mündern. Du hattest Blütenlippen. Du warst der Fruchtknoten, der Griffel, die Narbe. Ariane Lecker, das Auschwitz der Meere. Baracke 3, das Ägäische Meer. Die Einsamkeit verlieh deinem Körper die Form eines Kompass. Morgens gehst du hinaus, um den Boden unter dem Meer zu verteilen. Du musst nicht eilen. Luft weniger, aber Boden gibt es für alle Ertrunkenen. Sie können sogar wählen. Bergwiesen, Viehweiden, Hochebenen, Tiefebenen mit Seeigeln, Strauchwäldchen, Weinberge. Die Schiffe werden unsere Knechte. Ihre Schornsteine sind Wälder. Gleich pflügen die Schnellboote mit ihrem Bug die Saline. Nässe zwischen den Wellen, Furchen in den Wasserfeldern, Knochenseher mit Kähnen unter den Fußsohlen. Sie ackern auf den Feldern, sie sehen Wirbel in die Linien. Daraus werden ertrunkene Kinder mit Spielzeug in der Hand geboren. Die Fähren lasten auf den Brustkörben, während sie sich dazwischen schieben, um die Inseln wie Wunden zu vernähen, um eine Heimat auf der nassen Karte zu erfinden. Die Fähren werfen uns Nahrung in schwarzen Plastikbeuteln zu. Die Himmelsmanner, unseren täglichen Müll wirf uns zu, auch heute. Mit hochgekrempelten Knochen wenden wir uns den Arbeiten der Saison zu. Agrarreform unter dem Meer. Das gelobte Land des Herrn teilen wir in Parzellen auf. Mit geschlossenem Mund pressen wir zwischen den Lippen eine Schaummelodie. Am Abend schließt du den Kompass deiner schönen Beine und kehrst zurück ins Lager wie eine Biene auf den welken Blütenstempel. Die Welle meißelt von außen unseren Sarkophag. Du warst die Blume, gemeinsames Grab. Ariane Lecker, das Auschwitz der Meere. Baracke 4, das Tyrrhenische Meer. Es sieht wie Disneyland aus, aber das stimmt nicht. Es ist ein Lager, ein Arbeitslager, abgesperrt mit Falltüren. An den Sonnenstangen wird das Zelt befestigt, wenn die Wellen für uns eine dicke Schaumsuppe zubereiten. Die Aufgaben wurden verteilt. Sie wurden gleich am ersten Tag verteilt und das war frevelhaft. In der Schneiderei die ertrunkenen Frauen unter 40. Die Männer in der Reparaturwerkstatt für Schuhe, abgetragen wie das Leben. Wir arbeiteten schweigend, bis der Gong der Fähre, die jede Stunde vorbeifährt, um uns zu kontrollieren, befiehlt, unseren Körper mit der Taste Turn Off auszuschalten. Ein Fest. Ein Jahr seit unserer Ankunft im Unterwasserlager. Ein Jahr seit dem Tag unseres Ertrinkens im Meer. Das Lachen ist verboten, aber Freude gibt es für alle. In jedem Blechnapf wird ein wenig verteilt. Freuen wir uns, ergreifen wir den magischen Augenblick. Das Leben ist kurz, der Arbeitstag ist lang. Kippe das Elixier des aufgelösten Todes. Lasst uns am Leben berauschen. Schenkt das Getränk in die Hände ein, das von Luftblasen perlt, die genauso zerplatzen wie Champagner, wenn sie aus unseren Lungen an der Oberfläche dieses schönen Meeres aufschäumen. Die Männer fordern Frauen zum Tanzwirbel auf und drücken die schwarz-weißen Tasten der Rippen. Schwarze Rauchmäntel, Schaumspitzen, glänzend, erstaunlich. Aus. Die Linienfähre fährt wieder über uns. Sie zerteilt die Epidermis des Meeres, schreibt Zahlen, sticht Tattoos in die Spongiosa. Dann schlägt der Gong. Das Fest ist zu Ende. Wir müssen in den Schlafsaal. Der Scheinwerfer des Mondes kriecht über unser Unterwasserlager. Er kontrolliert, ob die Umzingelung mit den stacheligen Wellen nirgendwo durchbrochen ist. Jemand könnte fliehen und den Konkurrenten die Geheimnisse des Lagerlebens verraten. Die Technologie, die Preise, die Märkte, an denen die abgetragene Kleidung und die Schuhe verkauft werden. Wie unser Leben. Wir kauern uns zusammen unter den Betten, aber wir schlafen nicht. Wir fürchten uns, dass ein Traum aus der Ferne kommt und unseren Schädel wählt, um sich dort einzupflanzen. Deshalb schlafen wir nicht. Die Träume sollen uns nicht im Schlaf erwischen. Wenn man in deinem Körper einen Traum findet, fällst du unter drei Paragraphen. Unterstützung des illegalen Menschenschmuggels. Fluchtversuch aus dem Lager. Unerlaubter Traumbesitz. Der Morgen findet uns beim Reinigen des Skelettpyjamas vor, bis der Gong und die Flut das Lager auf die Beine bringen. Jemand hatte die Klaviatur zwischen den Rippen gestimmt, die nach dem Tanzen verstimmt war. Die Kinder, die Sterne mit den Fingern zählten, bekommen Schwielen, wenn sie ans Tor klopfen. Du kommst in den Garten, um mein Herz von der Aorta abzureißen. Es tagt. Wir sind ausgeblasene Kerzen auf der Torte. Ariane Lecker, Das Auschwitz der Meere. Baracke 5, Die spanische Küste. Bedeckt euer Fleisch mit unserem Fleisch. So oft ihr in die ertrunkenen Hemden, Jacketts und Kleider schlüpft, zieht ihr uns an. Der Markt mit gebrauchter Kleidung ist unser geheimer Treffpunkt. Komm maskiert, es ist Kriegszeit. Verberge deinen Körper in meinen entleerten Körper. Die Qualitätskontrolleure kommen ins Lager. Sie trennen die guten Kleidungsstücke von den schlechten, diejenigen, denen ein Knopf fehlt, von denen, deren Naht schiefer ist als die Wahrheit. Sie wählen eine Stadt auf dem Westbalkan aus, in die die erste Ladung geht. Das Packen beginnt. Unsere Körper aus billiger Wolle und Baumwolle werden gestopft, gepresst, auseinandergefaltet, zusammengefaltet und zu Bündeln verschnürt, damit sie möglichst wenig Platz brauchen, damit sie sich nicht bewegen und sich auf dem Bahntransport nicht lösen. Spürst du meine von den Nadeln zerstochenen Fingerkuppen? Das mit den Zähnen abgerissene Garn, spürst du es, wenn du dir meinen Körper ansiehst, geschneidert nach der Mode der 40er? Die Taucher mit Maske kommen. Sie tauchen in die Leere meiner Seele. Sie sammeln Haare, Fingernägel und Wimpern für die Extension und für die Perücken für Männer, die sich den Kopf rasieren. Um mich vor ihnen zu verstecken, beschmiere ich mich mit Schlamm. Nicht um die Wiedersehensfreude zu feiern. Um uns zu schützen, verteilen wir uns auf die Marktstände der ausgezehrten Stadt mit blau verfärbtem Fleisch. Du warst mit Zähnen abgetrenntes Garn. Verknüpfung. Knoten. Warst du. Ariane Lecker, Das Auschwitz der Meere, Baracke 6, Das Ionische Meer. Wir hatten Ausgang, aber wir kehrten um, als eine Touristengruppe mit Druckluftflaschen auf dem Rücken kam, um unser Lager zu besichtigen. Der Eintritt wird mit der Sonne in der Hand bezahlt, sobald sich die verfaulte Schranke hebt. Fast schon Herbst. Die effektive Jahreszeit für eine Unterwassertour zu der versunkenen Pracht. Ein kurzer Tag, ungemähte Wiesen. Der Führer weist die Besucher an, aus Respekt für uns, die komprimierten Luftblasen, die zwischen den Wangen strudeln, nicht laut zerplatzen zu lassen. Im ersten Saal wird die Lusitania gezeigt. Der Preis ist im Eintritt inbegriffen, plus Popcorn. Man kann die Titanic im Multimediasaal Nummer 2 wählen. Die Kater Irades ist sehr attraktiv, weil sie live aufgenommen wird, zweimal am Tag. Direkt vor den Augen der Neugierigen, die Helium gähnen. Jeder bekommt eine Rolle. Nur bei mehr als 20 Touristen wird gedreht. Action. Szene 1. Einstellung 1. Totale. Großaufnahme. Detail. Der ertrunkene Vater bringt seinem Sohn das Schwimmen bei. Episode 2. Massenszene. Großaufnahme. Die Ertrunkenen mit Arthrose machen einen Nachmittagsspaziergang im Park. Jemand ruft begeistert von der Schwerelosigkeit. Gehen unter dem Wasser ist Fliegen. Es ist wie Tanzen auf dem Mond. Klappe, die Szene wird wiederholt. Zwei junge Komparsen reiben die Fingerknochen aneinander, um Feuer zu machen. Die Knochen sind zufällig nass. Der Assistent holt zwei andere, gut getrocknete Knochen. Action! Das Reiben der Fingerknochen, um Feuer zu machen, beginnt von vorne. Irgendwann endet die Tour. Wir setzen uns aufs Deck. Wir holen für die Sonne, die in unserem Meer untergeht, einen Brotlaib hervor. Mit ihren goldenen Splittern zahlen wir den Schleppern für eine Reise ans Ufer. Unsere Leute finden wir schlafend. Sie schnarchen. Sie reden wirr. Sie kommen von der Arbeit zurück. Sie streiten sich nach dem Abendessen. Sie versöhnen sich im Bett. Die Besuchszeit ist um. Die Schlepper kommen. Sie locken neue Touristen, unser Unterwasserlager zu besichtigen. Mit rostigen Sonnenstrahlen bezahlen wir die Rückfahrt. Wir werden durchgezählt. Wir waschen uns die Füße. Du warst das Ende. Du warst einmal der Anfang. Ariane Lecker, das Auschwitz der Meere. Baracke 7, die libysche Küste. Dieses Flüchtlingslager ist ein Unterwasserparadies, ohne Staub, Lärm und Schlamm. Das Gras auf den Stränden wurde noch nicht gemäht. Diese Landschaft ist ein Taufgefäß mit Salzwasser. Wir kommen einer nach dem anderen zur Salbung. Bevor wir zu Ertrunkenen mit gültigen Papieren oder zu illegalen Ertrunkenen konvertieren, schreibt das Gesetz vor, dass wir die Hautfarbe an den Bootshaken aufhängen, den Glauben in einen Wandschrank einschließen und die dicke Haut der Ethnie mit Eichenlohe gerben. Wir sind Ertrunkene, ohne Unterschied. Mit internationalen Zeichen wünschen uns die in unserem Meer versunkenen Minderheiten der Ertrunkenen Ewigkeit und Frieden. Wir streiten uns nicht mehr wegen der Augenfarbe. Aber kann ich Ihnen nach all dem sagen, dass die Fischer unsere Körper aus dem Wasser zurückgeholt haben? Wie kann ich Ihnen sagen, dass wir nach so vielen Jahren der Beschäftigung am Meeresboden, wo wir als Modelle für Kunststudenten nackt posiert haben, uns wieder Schuhe und Hemden mit weißem Kragen anziehen müssen? Wir kommen zurück. Was finden wir dort vor? Olivenbäume mit scheckigen Stämmen, umgedrehte Boote am Ufer. Menschen, die den Aushang lesen, dass die Entschädigung für die Ertrunkenen der jüngsten Tragödie auf See nicht in den Postfilialen ausgezahlt wird, sondern im Briefumschlag ins Haus kommt. Wir finden den Wachturm am Strand, von dem wir aufgebrochen sind. Den Stadtturm, der mitten auf dem Feld vergessen wurde. Sowie einen Spinnfaden, durch den der weiße Soldat mit dem schwarzen Offizier spricht. Dann Sträucher mit abgeschnittenen Beinen, Wespen an reifen Weintrauben, einen leeren Tisch in der Eckkneipe, wo das Glas mit dem verschütteten Wein seine Ringe vergaß. Einen aufgehängten Anzug, der von der Leine tropft. Unsere Gebeine werden wie weiße Liliensträuße in Särge gelegt. Sie bringen uns an Land zurück. Sie schenken uns eine Brache. Du warst ein zerbrochener Spiegel, ein Kamm aus Wurzeln auf dem Schädel. Ariane Lecker, das Auschwitz der Meere. Baracke 8, die tunesische Küste. Wer vom Meeresboden einen Stein für die Halskette haben wollte, brachte nach Hause ein Herz mit Loch. Unter dem Meer sind die brünetten Männer die besten Bändiger der Flüsse. Die Frauen mit offenem Haar spinnen Regenseile auf den Rocken. Die Mädchen mit den Masten in den Händen nähen geplatzte Venen. Ich bin zurückgekommen. Ich wasche mir das Gesicht, bevor ich ins Haus gehe. Ich lege das Messer vom Tisch weg. Ich sammle die zerbröckelten Geister auf dem Tischtuch in die Hand. Ich schneide der Sonne, die am Himmel schaukelt, den Faden ab. Ich stelle das Radio leiser. Ich sehe mein Foto an der Wand. Der Tag beginnt mit den gleichen Bildern. Der Vater lächelt. Der Vater pflanzte ein Haus in die Mitte unseres Anwesens. Er propfte es mit schönen, lebendigen Kindern, die ohne Karte nach Hause finden. Zahnbürsten im Becher. Der Vater steigt die Stufen hinauf, um ans grüne Kreuz der Apotheke genagelt zu werden. Du zeigst dich im Fenster. Wie ein Blatt im Wind bewegst du die Hand. Abgeschnittener Fingernagel. Blaue Rose, vergiftet vom Licht. Geschnittenes Haar. Ein kleiner Zeiger auf dem schwarzen Ziffernblatt.
Kamp është parajs në New Jore, pa pluhur zhurma dhe balt. Plajet me barë nuk e kositur e nde, en pa gëzimi me ujtë të krypur kjo visore. Hy me radhë për krezmim. Para se të konvertohemi në të mbytur me dokumentet e regullta dhe të mbytur klandestin, ligji kërkon të avarim në kanë zgjyrën e lëkurës. Besimin të mbyllim në mosëndër, dhe etnis të regjim me valanith lëkurën e trash. Jemi të mbytur, pa dallim, me shenja ndërkombëtare minoritetet të mbytur ish fundosur në detin ton, na urojnë na mëshqim dhe paq. Nuk grindemi më për ngjyrën e syve, por a mund t'u a them pas kësaj, se peshkatarët i nxorrën sërish mbi ujë trupat tan. Si mundem t'u them atyre se pas kaq vitesh punësimi në ndet, ku pozuam nudo si model për studentët e arteve, duhet të mbathim sërish këpucët dhe të veshim këmisha me jaka të bardha? Kthehemi, po t'zgjem atje, ullin me trungun plotarna, varka të përmbysurën mbi brek, njerëz që lexojnë njoftimin se dëmshpërblimi për të mbyturit e tragjedisë së fundit detare, nuk do të shpërndahet në filalet e postës, për vjen me zarf në shtëpi. Do gjem kullën e vërtimit në plazhin për në unisëm, torën e qytetit harruar në mes të fushës, si dhe një fill me rimange, për mes të cilit ushtari bardh bisedon në oficerin e zi. Pasaj shkurre me këmbë të prera, grera mbi rrushin e pjekur, tryezën bosh në mehanën e lagjes, ku gota me verën e derdhur harroi byzylykët e saj. Kostumin e varur që pikon në tel, eshtrat tona i fosin harka, si tufa zambakësh të bardh. Na kthejnë në stere, na falin tokë djerë, ti ishe pasqyra e thyrë, krehe rënjësh, mbi kafkë,